ARD. SWR Kultur. Forum.
Beim Teutates, was macht Asterix so beliebt? Am Mikrofon ist Thomas Ihm. Lusitanien, das heutige Portugal, ist der neueste Schauplatz der Abenteuer von Asterix und Obelix seit heute im Handel. Die gallischen Helden kämpfen unermüdlich und überall gegen die römischen Kolonialherren, ausgerüstet mit dem Zaubertrank des Druiden Miracolix und dem Humor ihrer mittlerweile verstorbenen Schöpfer, dem Otto Goscinny und dem Zeichner Uderzo. Ihre Figuren haben die beiden überlebt, der ist Esprit ist geblieben. Warum ist Asterix ein Dauererfolg? Was fasziniert jung und alt an den Comics? Darüber diskutieren wir hier im Forum in SWR Kultur mit Klaus Jürgen. Er ist der deutsche Übersetzer der Asterix-Bände. Marco Mütz, ein Fan und Betreiber des Online-Lexikons Comedix, wo man alles über Asterix und Obelix erfahren kann. Und Gesa Ufer, sie ist Kulturjournalistin. Frau Ufer, Frauen sind im Universum von Asterix und Obelix eher unterrepräsentiert, obwohl es in den letzten Jahren gelungen ist, sie peu à peu mit mehr Bedeutung auszustatten. Im Vordergrund stehen echte Kerle, die Probleme mit Gewalt lösen oder schlimmer noch, die sich auch untereinander gerne prügeln, weil ihnen Massenschlägereien einfach Spaß machen. Was ist daran gut?
Wenn Sie auf die Frauen zu sprechen kommen, würde ich sagen, ist wirklich noch Luft nach oben da. Also wir kennen da in erster Linie Falballa und Gute Miene, also die klassischen Figuren, die auf Stereotypen beschränkt sind.
Ja, der Motteltyp und die Hausfrau.
Ganz genau. Also da ist die das Tratschen und Haushalten zu ihrer Passion gemacht hat. Und auf der anderen Seite die verführerische Schönheit. Das ist nebenbei bemerkt in dem neuen Band auch nicht anders. Darüber würde ich auch gleich nochmal mit Ihnen sprechen. Ansonsten muss ich sagen, sind die Ingredienzen einfach die, die bewährt sind und die über Generationen funktionieren. Also es ist der Kampf klein gegen groß, David gegen Goliath. Es sind die lustigen Ausflüge in fremde Kulturen. Es ist eine Art Überblick über unsere europäischen Nachbarn. Und es ist natürlich auch ein ganzes Stück Kulturgeschichte inzwischen.
Herr Mütz, Sie betreiben eine Internetseite, die akribisch Namen, Daten, Zitate aufführt. Ein nahezu unübersichtlicher Bestand an Informationen ist da über die Zeit gewachsen. Zumal viele Filme, Lizenzprodukte und allerlei Literatur rund um die mittlerweile 41 Bände entstanden sind. Können Sie aus der Sicht des Fans erklären, was Asterix attraktiv macht?
Die meisten Asterix-Leserinnen und Leser sind mit Asterix, ohne jetzt despektierlich zu werden, alt geworden. Und am Anfang findet man als junger Leser Asterix mit seinen Knollennasen, die Prügeleien findet man noch lustig. Und je älter man wird, desto mehr Erfahrungen hat man. Und man findet dann viel mehr Hintergründe und Zitate von Goethe, von Schiller. Also man wächst mit Asterix.
Herr Jürgen, Sie haben wieder einmal den neuen Asterix ins Deutsche übersetzt, beziehungsweise übertragen, sollte man besser sagen. Das Original ist auf Französisch, dessen Humor ist es auch. Und wenn man das 1:1 übersetzt, versteht der deutsche Leser den Witz nicht. Also was machen Sie da genau seit übrigens 20 Jahren?
Ja, also der Asterix-Autor Albert Uderzo, als ich ihm vorgestellt wurde, sagte gleich zu mir, Asterix kann man nicht übersetzen, man muss ihn adaptieren. Also man passt ihn an die deutschen Verhältnisse an. Also man sucht dann Entsprechungen. Man darf also nicht denken, was steht da Wort für Wort, sondern wie würde das ein Deutscher sagen oder was ist die deutsche Entsprechung in dieser Situation? Ja, das ist ganz schön kompliziert.
Und wie kommen Sie damit klar? Sie wollen ja sozusagen nicht als Co-Autor dort auftreten, aber gleichzeitig doch dem Werk Gutes tun. Das ist ein schmaler Grat wahrscheinlich, oder?
Ja, sicher, man muss sich natürlich, einerseits muss man sehr viel Kreativität einbringen, man muss also wirklich ganz neue Gags erfinden. Aber andererseits muss das wirklich ganz dem Geist von Asterix so untergeordnet sein. Also es muss so sein, als hätte der Autor, wenn er die deutsche Sprache benutzen würde, das geschrieben hätte. Also, ja, man muss sich da wirklich reinleben in Asterix.
Muss man dafür sprachlich und kulturell Asterix anpassen an den deutschen Leser?
Ja klar, ganz viele Sachen versteht ein Deutscher erstmal gar nicht, wenn auf politische Verhältnisse oder auf gesellschaftliche Verhältnisse eher so angespielt wird. Mhm. Und da muss man gesagt, die Entsprechung finden. Beispiel jetzt als Asterix und Obelix in Lutetia im letzten Band bei der Weißen Iris in einen Karrenstau, also einen Straßenstau geraten. Da wird das erklärt, also die Leute, die da drin sitzen, die schimpfen und der eine sagt, die Uferstraßen sind gesperrt, das ist doch ja nicht Lutetia Plage, also Lutetia Strand. Das ist, weil die Bürgermeisterin von Paris im Sommer dann die ganzen Uferstraßen in Paris sperrt einfach und Sand da aufschüttet, damit die Leute Strand spielen können. Davon weiß der deutsche Leser nichts, deswegen Straßenstau bei mir ist dann, da vorne hat sich jemand festgeleimt. Dass es also an deutsche gesellschaftliche Realitäten dann anspielt.
An die Klimakleber. Aber manchmal ist es ja auch ganz einfach, habe ich den Eindruck, bei dem neuen Band, Asterix in Lusitanien, da taucht so ein Wutbürger auf, den haben sie den Namen Man darf ja nichts gegeben. Und da war ich überrascht. Hoppla, die Franzosen kennen diese Leute auch.
Ja, es ist ein bisschen... Der Franzose meckert ja sehr viel, sehr ausgiebig und entspricht wirklich dem deutschen Wutbürger. Natürlich ist er ein bisschen auch angepasst an den deutschen Wutbürger. Aber dieses Schimpfen auf das System, auf die Großen da oben und alles, das gibt's in Frankreich genauso wie in Deutschland, ja.
Ich sollte an dieser Stelle kurz erklären, dass es im Forum in SWR Kultur in der Regel um kontroverse Positionen oder zumindest unterschiedliche Sichtweisen geht. Ich möchte auch betonen, dass wir in dieser Sendung grundsätzlich nicht für kommerzielle Produkte Werbung machen. Und schließlich sollte ich sagen, dass wir Moderatoren uns grundsätzlich zu einer journalistischen Distanz bekennen. Und das geht aber nicht so gut, wenn es um Asterix geht. Ich habe meinen ersten Band im zarten Alter von 10 Jahren gelesen und es wurde schon angesprochen, das begleitet uns dann ein Leben lang. Und ich frage mich selbst, woher kommt bloß diese Anhänglichkeit? Vom 10-jährigen Bub bis hin zum über 60-jährigen Redakteur, das ist eine Lebensspanne, die ich da durchschritten habe. Aber Asterix habe ich immer gern gelesen.
Weil man eben mit Asterix groß wird und dann viele Anspielungen findet, die man erst zu schätzen weiß, wenn man eine entsprechende Lebenserfahrung hat oder in einem entsprechenden Umfeld groß geworden ist oder älter geworden ist, besser gesagt. Und daher kommt, glaube ich, diese jahrelange Faszination und der Verlag schafft es auch, jetzt mit einer Idefix-Reihe diese junge Zielgruppe auch anzusprechen. Und natürlich wollen wir als Väter und Mütter auch unseren Kindern so ein bisschen das beibringen, womit wir früher Spaß hatten.
Ich kann, glaube ich, hier auch für meine Generation sprechen. Ich bin also Jahrgang 70, 71 und bin als Tochter einer Bibliothekarin aufgewachsen. Und ich erinnere noch gut, dass in den 70er Jahren in der Stadtbibliothek Osnabrück die große Diskussion losging. Sollen wir wirklich Comics anschaffen? Also Comics wurden im Grunde unterm Ladentisch gehandelt und galten als amerikanisches Teufelszeug, französisch, vom Erbfeind irgendwie importiert. Und tatsächlich hat sich die Stadtbibliothek Osnabrück also dann dazu durchgerungen. Inzwischen hat sie eine sehr, sehr gut sortierte Comicbibliothek und Comics sind ein Renner. Aber so auf diese Weise zog also auch Asterix bei uns zu Hause ein. Und selbst meine Eltern haben damals Feuer gefangen. Und ich glaube, wahrscheinlich waren sie dann auch so die ersten ihrer Generation. Ich habe gerade interessanterweise hier in der Redaktion bei uns, auch im Deutschlandfunk Kultur, nochmal rumgefragt und doch auch feststellen müssen, dass die Jüngeren, gerade Kolleginnen, meine Leidenschaft erstaunlicherweise nicht mehr teilen. Da würde ich Sie gerne alle nochmal fragen, wie Ihre Erfahrungswerte sind, inwieweit Asterix eben möglicherweise doch nicht mehr ganz anschlussfähig ist an jüngere Generationen.
Das glaube ich eigentlich nicht. Also das Besondere an Asterix ist eigentlich, dass er viele Ebenen hat in der Sprache. Man kann Asterix als Kind lesen. Das ist dann beim Übersetzen eben diese ganze Gratwanderung. Man muss ihn also so schreiben, dass auch ein Kind den Asterix lesen kann und Spaß dran hat. Aber wenn man dann den Asterix mit 20 dann wieder mal liest, dann erkennt man auf einmal ganz viele andere Anspielungen und Sachen, die man vorher nicht erkannt hat darin. Und auch wenn man den dann später nochmal liest, sind dann wieder ganz neue Anspielungen drin. Also ich lese den ja jetzt oft dann schon zum 50. oder 100. Mal und finde auch noch immer wieder neue Anspielungen in alten Bänden oder ja, also es ist so viel drin versteckt und dass man immer noch weiter Spaß dran hat. Dadurch hält sich das dann auch über die Zeit, dass man also das ganze Leben lang eigentlich Asterix lesen kann. Dass die Kinder das nicht mehr lesen, glaube ich, stimmt nicht. Also ich habe immer sehr viel gute Erfahrungen da mit Kindern gemacht. Also ich habe auch Vorträge in Schulen gehalten. Es gibt also eine Lücke. Uderzo hat sich eigentlich als er alt, schon älter war, ziemlich lange ausgeklingt. Also es gibt eigentlich so eine Lücke von 14 Jahren, wo er fast nichts mehr produziert hat. Und die jungen Leute, die aus dieser Generation kommen, die haben so ein bisschen den Tritt da verloren. Ah, aber ja. Seit jetzt vor 16 Jahren, 18 Jahren, also die neuen Autoren wieder dran sind, haben auch die Kinder sind wieder eingestiegen. Und also wenn man heute die jungen Leute hört, also die ganz jungen Leute, die sind da wieder auch voll auf der Asterix-Schiene.
Ja, es gab wohl auch im Laufe der Zeit unterschiedliche Motivationen, Asterix gut zu finden. In den 60ern und 70ern in einem Asterix-Band sagt ein Gallier, ich bin ein Opfer der Schundliteratur. Damit geht er ja genau auf das Thema ein. Und die Kinder, die es damals gelesen haben, da war Asterix möglicherweise auch ein bisschen revolutionär, weil er sich aufgelehnt hat gegen wen auch immer. Die Kleinen dann gegen ihre Eltern oder in den 60ern auch noch in einem anderen Maßstab. Und heute ist der Grund, warum Menschen verschiedenen Alters Asterix lesen, auch sehr divers. Wir in unserer Generation, ich nehme an, wir sind alle irgendwo zwischen 30 und 60. Wir sind, wie gesagt, wir haben es als Kind erfahren, haben vielleicht von unseren Eltern oder von unseren Vätern früher eher Asterix mitbekommen. Also ich sehe das wie Herr Jürgen auch, dass die jüngere Generation eben auch jetzt mit Idefix ein neues Maskottchen gefunden hat. Und Asterix hat allein in Deutschland eine Auflage von 1,8 Millionen. Das können nicht nur Erwachsene sein.
Die neuen Macher von Asterix, das ist der Texter Fabrice Caro, oder er nennt sich Fab Caro. Und der Zeichner, das ist Didier Conrad. Die beiden machen das anscheinend ganz gut.
Ja, kann man sagen. Also
wie ist das, Herr Jürgen, wenn Sie da so ein neues Heft dann bekommen auf Französisch? Sie sind ja einer der wenigen, die als Erster dann Zugriff haben. Wie ergeht es Ihnen da?
Also ich bekomme kein Heft, sondern ich habe dann nur ein PDF mit den Bleistiftvorzeichnungen. Das ist ja das auch Einzigartige an Asterix. Der erscheint ja am selben Tag in ganz Europa, also auch in Frankreich und in 20 anderen europäischen Ländern gleichzeitig. Deswegen muss ich dann schon wieder einsteigen, bevor der Asterix überhaupt fertig ist, also während die Autoren noch immer dran arbeiten. Also ich habe da nur so die Bleistiftvorzeichnungen und als PDF halt, und das kann man gar nicht dann so genießen. Und ich bin auch gleich dann immer da drin, oh Gott, wie übersetzt du das jetzt?
Und Herr Jürgen, darf ich Sie fragen, einerseits ist das natürlich hier eine historische Gelegenheit, Ihnen mal zu gratulieren zu dieser fantastischen Übersetzung. Und ja, ich muss sagen, ja, ich bin gerade, was Ihre Namensschöpfungen angeht, Ihr größter Fan. Also jetzt auch im neuen Band, da gibt es den Präfekten Vetter Bonus oder den Koch aus Lusitanien, der Mayo Pommes heißt. Also das sind einfach, auch wo wir gerade bei generationsübergreifender Komik sind, in diesen Namen so viele grandiose Witze versteckt, das allein macht schon Spaß. Aber wenn Sie dann als einer der Ersten also gegenlesen dürfen, haben Sie dann auch sowas wie eine Art Vetorecht? Können Sie dann auch möglicherweise sogar inhaltlich noch sagen, diese Szene, die erschließt sich nicht, dieser Witz, der zündet nicht? Gab es sowas schon mal?
Also nur bei Kleinigkeiten. Also ja, das ist jetzt aus dem Nähkästchen geplaudert, aber natürlich muss ich übersetzen. Also die Autoren, die machen ihren Asterix, und das steht dann auch fest. Also ich kann ja jetzt nicht irgendwie eingreifen und sagen, dass das funktioniert nicht oder macht das besser oder sowas. Ich erlaube mir manchmal, weil ich jetzt auch der Älteste der ganzen Gruppe, der am längsten dabei ist in der ganzen Gruppe bin, zum Beispiel beim Premium Garum, da hatte das der Fab Caro das Premium S-P-R-E-M-I-U-M geschrieben, und ich habe dann angesagt, ja, das ist ein Anglizismus und Anglizismen dürfen in Asterix nicht vorkommen. Das sollte man lieber Premium, also mit AE schreiben, wie das im Lateinischen ist. Dann wird es das dann auch glatt für die Geschichte.
Ganz kurz mal, Garum, das ist so eine Art Maggi der Antike, wurde hergestellt aus vergorenen Fischen. Ich weiß nicht, wie das Zeug geschmeckt hat, aber es klingt echt fürchterlich.
Maggi der Antike mag ich gern, ja.
Und ist auch sehr gut recherchiert, weil das Garum wurde wirklich in Lusitanien, also in Portugal damals, dann hergestellt und von da aus im ganzen Römischen Reich dann verbreitet. Also der Hintergrund ist auch schon sehr schön recherchiert.
Das Forum in SWR Kultur, und wir reden über den neuen Asterix-Band, der in Portugal bzw. Lusitanien spielt, mit Klaus Jürgen, er ist der Übersetzer des Bandes der Asterix-Bände überhaupt seit vielen Jahren. Marco Mütz, er betreibt eine Online-Seite, die heißt comedix.de und da kann man alles nachlesen über Asterix. Und Gesa Ufer, sie ist Kulturjournalistin. Ja, wir reden jetzt ein bisschen drumherum die ganze Zeit. Herr Mütz, könnten Sie vielleicht, Sie müssen ja jetzt vieles Neues einpflegen in Ihr Lexikon, neue Namen, neue Figuren, neue Geschichten, neue Hintergründe, neue Zitate und so weiter und so fort. Könnten Sie, ohne zu spoilern, das ist jetzt die Voraussetzung, ohne groß zu spoilern, mal kurz erklären, was in dem neuen Band so los ist?
Ja, die nächsten 4 Wochen habe ich mich schon ausgesperrt oder eingesperrt aus vielen privaten Treffen. Es kommt ein alter Bekannter in das gallische Dorf, den wir noch aus der Trabantenstadt kennen. Schnurris heißt der gute Mensch, was ich als Hesse natürlich sehr, sehr lustig finde. Schnurris als Schnurrbart. Er bittet um Hilfe. Die Gallier helfen natürlich. Sie befreien die Unbefreiten und fahren mit nach Lusitanien. Was ich richtig lustig finde, ist, dass sich Asterix und Obelix dann, und dann spoilere ich glaube ich nicht zu sehr, sich auch als Lusitanier verkleiden. Das ist wirklich eine sehr witzige visuelle Szene, wie ich finde.
Also nicht nur verkleiden, sie färben sich die Haare, sie verändern die Frisur.
Ja. Ja, also Obelix
und
ist natürlich,
den Bart auch.
Obelix ist natürlich traditionell mit seinen roten Zöpfen nicht angetan von dieser Idee, das auch gleich zweimal machen zu müssen. Und sie müssen halt dann Lusitania und nicht nur jemanden retten, sondern sie wollen auch dessen Unschuld beweisen. Und das passt schon sehr gut auf 48 Seiten. Also völlig wertfrei. Der Text ist sehr textlastig, aber ohne Wertung. Und es kommen unglaublich viele neue Namen vor. Das ist unglaublich viel Arbeit, die ich in den nächsten Tagen vor mir habe. Danke, Klaus Jürgen.
Ja, Entschuldigung. Das ist so viel. Aber das ist jetzt auch der Autor, der hat sich auch bei mir entschuldigt, als wir uns getroffen haben, jetzt vor letzter Woche in Paris, meinte er gleich, Entschuldigung. Ich denke dann immer, meine Güte, was soll die Übersetzer damit anfangen? Es war ein Rekord an neuen Namen, ja genau. Also es unheimlich viele neue Namen,
was
die auch noch alle sprechend waren.
Was ist das eigentlich für ein Typ, der Fab Caro? Also ich habe mal geschaut, den kannte ich vorher nicht. Also das, die letzten Band, die Weiße Iris hat er gemacht. Das galt schon auch so als ein kleines Meisterwerk unter Kennern der Asterix-Bände. Und er macht ja auch Filme und andere Geschichten. Was ist das für ein Künstler?
Also sehr bescheiden, ganz einfach im Umgang und aber faszinierend, weil der kann, glaube ich, alles. Also er schreibt nebenbei noch jedes Jahr einen Roman und er spielt in einer Jazzband, er spielt Theater, macht Theater auch und so weiter. Also er kann, glaube ich, alles. Also und ein richtiger Tausendsasser. Also der auch sehr, sehr schnell arbeitet. Also er hat mir gesagt, dass er für die Weiße Iris wurde er nach Paris zitiert vom Verlag damals und er wusste gar nicht, warum. Und dann wurde ihm in Paris unterbreitet, dass sie ihn ausgewählt hätten, ob er nicht eine Geschichte für Asterix schreiben könnte.
Der hat sich nicht beworben.
Nein, also war völlig baff dann. Er ist aus dem Verlag herausgekommen, war erstmal völlig verdutzt und sagte, was Asterix, wie soll ich das machen und so, hat sich dann in den Zug gesetzt, ist nach Hause gefahren, 4 Stunden im Zug nach Südfrankreich und in den 4 Stunden hat er dann so die Geschichte von dem Weiße Iris dann sich ausgedacht.
Da wird Wognis und Achtsamkeit und dergleichen ordentlich auf die Schippe genommen. Das ist natürlich vor allem Spaß für Erwachsene. Was macht die Weiße Iris oder was macht auch den jetzigen Band für Kinder interessant?
Ja, es ist immer auch wieder Situationskomik drin. Die Geschichte ist auch sehr schnell. Also es geht auch um Abenteuer, es gibt Prügeleien, Tortenschlachten in dem Neuen und so weiter. Das spricht auch die Kinder an, also die können das dann auch lesen. Und wie gesagt, die Erwachsenen, also dann kann man das später, wenn man das dann 20 Jahre später dann liest, erkennt man dann die ganzen Erwachsenen-Dinger drin, wie die Wokeness und so weiter.
Ich kann mir auch vorstellen, dass die Kinder auch Obelix besonders schön finden, weil er eben meistens eine einfache Sprache hat. Er ist neugierig, im Grunde seines Herzens naiv und gutmütig. Die Kinder finden ihn auch sehr lustig, wenn er durch die Stadt geht in Portugal und oder in Lusitanien, wir bleiben mal dabei, und dann einfach fragt, wozu sind da Seile über den Karren gespannt? Also das ist so eine Frage, eine neugierige Frage und so sind Kinder auch.
Mir gefällt auch sehr, sehr gut in diesem neuen Band und ich könnte mir vorstellen, dass sogar Kinder das schnell verstehen, dieses Motiv der Saudade, also dass der Lusitania als solcher ja von dieser sprichwörtlichen Melancholie heimgesucht wird und die Antworten, die also immer wieder gegeben werden, weiß ich, auf die Frage, wie geht's dir, antwortet dann einer von denen, eines Tages wird alles gut, so lautet unsere Hoffnung, dass heute alles gut wäre, das ist nur eine Illusion, also das sind einfach so lustige, das ist so eine großartige Situationskomik. Da bin ich mir sicher, dass das sogar kleine Kinder verstehen. Und ansonsten gefällt mir auch so gut die Farbwelt in diesem neuen Band. Das dürfte auch Kindern gefallen. Und es ist einfach eine sehr versöhnliche Botschaft. Es geht um Solidarität, um Freundschaft über Grenzen hinweg. Das verstehen alle, denke ich.
Der Fado, die melancholische Musik Portugals, durchdringt ja auch diesen Comic. Es wird permanent gesungen. Und mir ist aufgefallen, Obelix stellt sich plötzlich als Sänger dar. Das ist neu. Und überhaupt hatte ich den Eindruck, Obelix ist ein bisschen stärker positioniert als in den anderen Bänden. Da kommt er immer so als der tumbe Geselle und beste Freund daher. Aber diesmal überrascht er Asterix sogar mit seinen Fähigkeiten.
Ja, das ist auch etwas, was immer den Leser, glaube ich, auch dann überrascht. Auch das ist auch, wie gesagt, dafür eingebaut. Also Obelix ist eigentlich eher der kleine, naive, etwas tumbe und so weiter. Aber er überrascht immer dann mit genialen Einfällen auf einmal, wenn die Situation völlig verfahren ist und so. Also diese Szene, wo er anfängt zu singen, also diesen Fado, ein Lied, das ganz urtraurig sein muss, aber gleichzeitig lustig. Das hat mir auch am meisten Spaß gemacht, aber war gleichzeitig am schwierigsten auch.
Also die Asterix-Fans haben mal Asterix-Fans und Nerds machen ja alles Mögliche. Die lesen ja nicht nur ein Asterix-Heft einfach so, sondern sie analysieren ihn. Und es gibt Menschen, die haben analysiert, wie oft Asterix und wie oft Obelix die Handlung vorantreiben. In den jetzt 41 Asterix-Bänden, erstmal nur für 40, der 41. Die Analyse steht ja noch aus sozusagen. Und tatsächlich kommt Obelix relativ nah an Asterix Aktivitäten heran. Also Obelix ist sehr oft jemand, der die Handlung auch voranbringt, öfter als man glaubt.
Herr Mützow, als gestrenger Chronist und Beobachter und jemand, der das Archiv hütet, der Rahmen der Geschichten ist ja stets derselbe. Das gallische Dorf, der Zaubertrank, eine Klopperei mit den Römern, am Ende ein Gelage mit Wildschwein am Spieß. Welche Freiheiten haben eigentlich jetzt die Nachfolger der Schöpfer von Asterix und Obelix, also Goscinny und Uderzo? Und wie weit dürfen sie ihre Freiheiten nutzen, ihrer Ansicht nach, ohne dem Original zu schaden?
Ja, ich habe wahrscheinlich nicht den so direkten Kontakt wie Klaus Jöten, jedoch.
Also sie sind der Fan, deshalb
ja, genau,
fragen Sie ja.
Deshalb,
und den Beobachter. Und
ja,
Ihnen geht ja auch kein Detail.
Danke. Also ich beobachte, dass natürlich Uderzo schon sehr genau festgelegt hat, was in seinen Asterix-Abenteuern passieren darf. Die Töchter von Goscinny und Uderzo wachen so ein bisschen über Asterix. Und ich habe den Eindruck, dass die neuen Autoren, also erstmal ist es wichtig, dass die neuen Autoren ihren eigenen Stil finden. Was mich ein bisschen stört, ist, dass Fab Caro oder auch sein Vorgänger Jean-Yves Ferry ein bisschen an Goscinny gemessen wurden oder an Uderzo. Das geht natürlich nicht. Die sollen ihren eigenen Stil entwickeln. Und das tun sie auch, was man in dem neuen Abenteuer noch viel mehr sieht. Und diese Entwicklung, die die beiden da machen, ist durchaus positiv und da hat natürlich auch, vergisst man ganz häufig, die Übersetzer einen großen Anteil. Also Klaus Jöten hat Asterix-Abenteuer gerettet, die vom Stil her, von der Art und Weise auch schon mal bei den Fans ein bisschen durchgefallen sind. Und da rettet die Übersetzung eine ganze Menge, wenn man dann doch über Anspielungen lachen kann.
Eine Sache, die ist mir aufgefallen, da würde ich Sie gerne mal fragen, wie Sie das, ob Ihnen das gefällt. Und zwar gibt es ja diese berühmten Piraten, die also immer wieder den Galliern begegnen auf den Weltmeeren und immer wieder Dresche kassieren. Und das ist ja auch einer dieser sehr beliebten Running Gags. Und hier haben wir jetzt zum ersten Mal die Situation, dass der Mann auf dem Ausguck, ein ja sehr klischeehaft gezeichneter Schwarzer, der so auch so dicke Lippen hat und traditionell immer kein R sprechen kann, kann, hier auf einmal das R spricht.
Ja.
Und der Piratenkapitän ist selbst völlig verdutzt und sagt, hä, wieso kann der denn auf einmal ein R sprechen? O tempora, o mores, o Zeiten, o Sitten. Und das hat mir ausgesprochen gut gefallen, dass also hier so eine Art von politischer Korrektheit Einzug gehalten hat und aber auch gleichzeitig ironisch mitkommentiert wird. Die Zeiten haben sich eben geändert, ja. Die Sitten haben sich eben geändert und deswegen spricht dieser Charakter jetzt selbstverständlich das R und wird eben nicht mehr klischeebehaftet als in irgendeiner Weise rassifiziert dargestellt, um jetzt mal neudeutsch zu sprechen.
Also der Rezensent der Welt vermutet, dass er beim Logopäden war. Ist denn so, Herr Jürgen?
Also ich möchte das auch nochmal korrigieren jetzt. Also die Piraten in Asterix sind eigentlich eine Karikatur einer Comicserie, die Charlier und Hubedon, das sind enge Freunde von Uderzo und Goscinny, gezeichnet haben. Das ist der Pirat der Karibik, der Fluch der Karibik heißt es, glaube ich, auf Deutsch.
Ja.
Dieses ganze Piratenteam ist es eine Karikatur davon. Ja? Und dass der Pirat, der schwarze Pirat, das R nicht spricht, das ist jetzt nicht irgendwas, um sich da lustig zu machen über Schwarz oder so. Das ist einfach der Akzent der
Vorlage.
Der Vorlage. Und wie gesagt, die Schwarzen auf Haiti und so weiter, ja, die genau. Französisch sprechen, die Kreol. Also Kreol ist eine Unterform von Französischen. Und Kreol, die sprechen kein R. Also das ist eigentlich nur ein sprachlicher, wie eben die Briten ihre eigenen Eigenheiten, wenn sie sprechen haben und alle anderen Sprachen eben auch, haben eben die Kreolen diese Eigenheit. Also das jetzt versteht heute der Leser nicht mehr. Und wenn man das jetzt rassistisch deutet, ist es natürlich besser, das rauszunehmen. Ne? Das ist klar. Aber es hat jetzt nicht wirklich irgendwie eine war ursprünglich jetzt wirklich keine rassistische Anspielung und sowas.
Nichtsdestotrotz, ich finde, es ist unglaublich elegant gelöst.
Ja. Ganz genau. Also ich fand das auch sehr schön, also wie die das gelöst haben. Und ist ja dann das Wortspiel dahinter, wenn der Piraten dann sagt, dann er geht mir auf den Zeiger, der feine Herr. Also es ist dann er geht mir auf den Zeiger.
Oder wie sie dann am Ende übersetzt haben, wenn der Afrikaner dann sagt, das nächste Mal reißen wir das Ruder rechtzeitig rum. Das hätte so nicht funktioniert vorher.
Ja. Also er hat es richtig gut gelernt und sowas.
Ja.
Was mit den Lippen aufgeht, Afrikaner haben nun mal sehr starke Lippen. Das ist ja nicht rassistisch, das so zu zeichnen. Schauen Sie mal Karikaturen in Zeitungen aus dem Senegal. Ich habe da mal rumrecherchiert. Die zeichnen sich selber alle so. So.
Aber tatsächlich ist es gut, dass der Autor so ein bisschen sich verändert, dass er natürlich auch auf die modernen Zeiten oder auf die Zeiten, die sich verändern, Rücksicht nimmt und auch vielleicht das ein oder andere Missverständnis aus dem Weg räumt.
Und ich finde auch in diesem Satz, o tempora, o mores, o Zeiten, o Sitten, da schwingt alles mit. Da kann sich jeder wiederfinden. Ja, da kann sich der wiederfinden, der sagt, was für ein alberner Quatsch, jetzt darf der nicht mal mehr diesen Dialekt haben. Da kann sich aber auch, können sich all die wiederfinden, die sagen, das wird jetzt aber auch mal höchste Zeit, dass wir diese Klischees hier rausnehmen an der Stelle. Und natürlich kann ja eine Serie wie die von Asterix gar nicht ohne Klischees, ohne auch lustige Seitenhiebe überleben. Davon, ich meine, das ist ja auch das Portugiesische, was ja hier auch übersetzt wird, in dem alle Umlaute A, U in A,
wunderbar.
O Einzug finden. Also es hat dafür gesorgt, dass ich gleich auf Seite 1 laut lachen musste, weil mir das so gut gefallen hat. Auch das, finde ich, ist ein toller Umgang mit Sprache.
Aber das ist, Frau Ufer, das ist vielleicht eine wichtige Frage. Wie klischeehaft dürfen Klischees sein, um witzig zu wirken und nicht verletzend? Und ich frage das auch vor dem Hintergrund unserer heutigen Aufgeregtheiten mit Cancel Culture, Identitätspolitik, mit erhöhten Sensibilitäten gegen allerlei Minderheiten und jeder möchte irgendwie besonders gelesen werden und. Und da kommt so eine Geschichte daher, Asterix, mittlerweile ist sie 66 Jahre alt. Und mit 66, da weiß man, ist noch nicht Schluss. Und macht einfach so weiter wie von Anfang an. Wie geht das?
eine Sache, die würde ich mir fast wünschen, dass die vielleicht sich doch mal ändert, wenn ich da ganz ehrlich sein darf. Das ist diese Tatsache, dass das gallische Dorf so eine Männergesellschaft ist. Ich finde, das ist nicht mehr so ganz zeitgemäß. Und ich meine, in der Weißen Iris hatten wir das aufgebrochen und ironisch völlig überspitzt und in die andere Richtung übertrieben. Aber ich finde schon, es könnte mehr Versuche geben, also auch weibliche Rollen zu stärken. Wie sehen Sie das?
Ja, also Herr Uderzo hat das auch schon mal erklärt. Also was ist den Lesern heute überhaupt nicht mehr bewusst, dass zu Anfang es eine ganz strenge Zensur gab, was Jugendliteratur anging in Frankreich. Goscinny und Uderzo, als sie angefangen haben mit Asterix, das musste jedes Werk da durch die Zensur gehen. Und es wurde verlangt, Frauenrollen waren nur möglich, entweder als Hausmütterchen, oder
als femme fatale.
Femme fatale, oder? Ja, aber selbst das bei Jugendschriften war dann oft untersagt. Also, und sie sagten sich, wir wollen Frauen nicht als gehorsames Hausmütterchen zeigen, deswegen haben sie erstmal gesagt, dann eben gar nicht. Also dann, wir wollen keine Klischees eben reinbringen und haben die, um die Frauen nicht klischeehaft zu zeichnen, eben erstmal gar nicht Frauenrollen reingebracht.
Auch eine Lösung.
Ja, aber das ist natürlich dann, nach 15 Bänden, wenn man auf einmal, dann war die 68er-Revolution und so, dann wurde diese Zensur natürlich aufgehoben, dann muss man dann erstmal nach und nach Frauenrollen einfügen.
Aber 68 kam dann ja auch Asterix und Kleopatra, für mich einer meiner Lieblingsbände.
In Deutschland, aber das war in Frankreich ja schon viel, viel früher. Mhm. Ja, also als historische Figur, weil das ja auch ein Karikatur von einem Film war, war das dann möglich, auch Kleopatra als sehr energische Frau darzustellen. Aber wie gesagt, also das zu Anfang war ein wirkliches Defizit an Frauenrollen da. Und sie haben das dann versucht, dann nach und nach dann immer Frauen wie Gute Miene, die dann vorkommt.
Die Frau von Majestix, dem Häuptling.
Ja, oder die Frau von Methusalix.
Das ist eine wunderschöne Frau.
Viel zu jung für ihn.
Wenn der Methusalix unter dem Pantoffel steht und wo sich alle fragen immer, wie kommt so ein alter Knacker, so eine hübsche Frau. Aber es sind auch Frauenrollen, die eben gar nicht klischeehaft sind. Aber es ist natürlich immer noch ein Defizit da. Allerdings, wie gesagt, die neuen Autoren versuchen das auch ein bisschen immer auszugleichen. Ja. Wenn Sie jetzt den neuen Band lesen, Asterix in Lusitanien, sind es ja zum Schluss die Portugiesinnen, die den Kampf gegen die Römer dann anführen. Ne? Also wirklich die Rolle der Anführer dann, die alle hinter sich her scharrt, dann übernehmen.
Mhm. Ja,
das wäre
und in Asterix und der Greif, in Asterix und der Greif gibt es ja auch schon die Matrioschka und die Kalaschnikowa.
Genau.
Das sind ja auch schon sehr kriegerische Frauen, die mir auch gut gefallen.
Ja, und ich glaube in Zukunft werden die Frauen auch quantitativ aufholen. Ich habe gerade nochmal nachgesehen, es gibt im Augenblick 60 mit Namen bekannte Frauen und über 550 Männer. Mhm. Hat natürlich auch was mit den Römern zu tun, mit der römischen Armee. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass auch Fab Caro in Zukunft da auch andere Prioritäten setzt. Einfach, um auch sich weiterzuentwickeln.
Mhm. Beim Teutates, was macht Asterix so beliebt, ist unser Thema heute im Forum in SWR Kultur mit Marco Mütz, dem Betreiber eines Online-Lexikons, mit Gesa Ufer, Kulturjournalistin, und mit Klaus Jürgen, dem Übersetzer der Asterix-Bände. Und ich würde hier gerne mal so einen kleinen kurzen Break machen und Sie was ganz anderes fragen, nämlich rund um Asterix herum ist ja natürlich ein riesiges Franchise entstanden. Es gibt Zeichentricksfilme, es gibt Realverfilmungen mit echten Schauspielern, es gibt den Asterix-Park in der Nähe von Paris und natürlich jede Menge Produkte, auf denen die Comicfiguren erscheinen. Kommen wir mal zu den Filmen, die eine ganz andere, eine ganz andere Qualität oder eine ganz andere Intelligenz repräsentieren als die Comicbände. Wie kommen Sie mit den Verfilmungen klar?
Ich finde genial, Gérard Depardieu als Obelix, vom Casting her fantastisch. Das war es dann aber auch schon für mich. Mich holen die Verfilmungen überhaupt nicht ab. Also da bin ich Puristin durch und durch.
Ja, ich tue mich auch ein bisschen schwer. Ich stimme Ihnen zu, Gérard Depardieu war die optimale Besetzung am Anfang. Es gibt ja auch eine Serie auf Netflix, die hat auch relativ guten Anklang gefunden. Ich kann mit den Filmen relativ wenig anfangen, außer die Sache mit dem Haus, das Verrückte macht und dem Passierschein 38, was ja in unseren allgemeinen Sprachgebrauch übergegangen ist für überbordende Bürokratie.
Da ist so eine kafkaeske Szene, wo sie beiden Asterix und Obelix versuchen, irgendein Formular zu bekommen und dann ewig lange durch so ein Behördengebäude irren, von Amtszimmer zu Amtszimmer. Wie ergeht es Ihnen, Herr Jürgen, mit den Filmen?
Ja, ähnlich. Also wie gesagt, dieser Zeichentrickfilm, der finde ich auch, das war eigentlich das Einzige, was ich wirklich gut finde an den Verfilmungen. Das ist auch der Einzige, den Goscinny selber getextet hat. Und was wirklich gut ist, ist der Film Asterix und Kleopatra, der Realfilm da. Mhm. Da hat Chabat, der da die Regie geführt hat, mal die Leute, die Schauspieler auch einfach den freien Lauf gegeben, sodass die da wirklich lustig agieren konnten. Aber sonst stehe ich eigentlich nicht sehr, sehr da drauf. Ich habe auch, muss ich auch recht sagen, so viel mit Asterix, mit den Übersetzungen zu tun, dass ich dann in meiner Freizeit mir sage, nee, ich gehe jetzt nicht ins Kino und schaue mir noch einen Asterix-Film an.
Sie haben ein Alibi. Ja.
Steckt da vielleicht auch so ein bisschen der Gedanke dahinter, Walt Disney Konkurrenz zu machen? Also indem man einfach so eine Vermarktungsmaschine aufbaut rund um Asterix?
Also zu Anfang haben die Autoren sogar, waren sie sogar entsetzt. Ich glaube, der Verleger hatte den ersten Zeichentrickfilm ohne deren Einwilligung gedreht. Und das war eigentlich überhaupt nicht geplant gewesen. Danach haben die dann gesagt, dann machen, wenn das auch, das war auch für ihrer Meinung nach sehr schlecht, der erste Zeichentrickfilm. Deswegen haben die dann selber lieber welche drehen lassen oder gedreht auch. Aber das war jetzt nicht so ihr Hauptziel. Asterix Park zum Beispiel wurde auch von ihnen initiiert so, aber ich glaube, die haben sich auch immer hauptsächlich auf die Comics konzentriert.
Ja, und das Franchise hat in Frankreich ja nochmal eine ganz andere Qualität als in Deutschland. Deutschland hat so ein bisschen, hatte ich den Eindruck, dass das Asterix-Universum drumherum ein bisschen zurückgefahren wurde in den letzten 20 Jahren. Also aus Fansicht. Es gibt ja auch eine Menge Sammler, die ein halbes Haus voll haben mit Asterix-Devotionalien in jeder jeglichen Form. Das gibt es für den deutschen Markt nicht mehr so sehr wie früher.
Darf ich Ihnen, wo wir hier die geballte Kompetenz beieinander haben, mal die Frage stellen, haben Sie eine persönliche Theorie, warum Asterix gerade in Deutschland so überaus erfolgreich ist, auch im direkten Vergleich zu unseren europäischen Nachbarn? Also hier werden ja offenbar ein Drittel aller Asterix-Bände traditionell verkauft. Woran mag das liegen?
Und gar nicht so erfolgreich in Italien übrigens.
Ja, das hat natürlich ganz normale politische Gründe. Also man muss jetzt klar machen, Asterix in einer vernünftigen Übersetzung von Gudrun Pendorf damals kam erst 62, war das, Herr Mütz, 63, das erste.
Das erste Pendorf Album?
Ja.
68.
Gut. Und das war kurz nach dem Bau der Berliner Mauer. Und dann kam der Kalte Krieg, der Blockade von Berlin und sowas. Ich glaube, die Deutschen haben damals dann Asterix gleich als ihr Werk, also als das ist ja unsere, ja, also das belagerte Dorf von den Römern und so weiter, das hat die Deutschen sofort angesprochen und begeistert. Und die sind natürlich, weil dann auch die Folgebände auch genial sind sie auch dabei dann geblieben. Und während andererseits in Italien kann das ja nicht funktionieren, weil wenn immer die Römer eins auf die Mütze kriegen, die Italiener sind ja Nachfahren der Römer, dann finden die das eben nicht gut.
Und ich vielleicht auch nochmal als Tochter der Bibliothekarin gesprochen, kann sagen, dass gerade bei uns im Haus natürlich auch diese Anlehnung an römische Sinnsprüche gezündet haben. Also gab immer noch diese Verbindung zur Hochkultur. Das hat, glaube ich, meinen Eltern auch so gefallen oder die überzeugt.
Ja, das ist super. Auch ich selbst kann mehr Latein als mancher, der es gelernt hat, weil ich einfach die Zitate auswendig gelernt habe. Ist ja ein schöner Nebeneffekt. Ja. Also wir reden jetzt hier alle begeistert über Asterix und ich gebe mir auch zu, das tun wir deshalb, weil wir halt nicht nur uns da auskennen, sondern da uns auch zu Hause fühlen in diesen Comics. Wenn jetzt jemand zuhört, der noch nie einen in der Hand hatte, Comics finde ich doof, sagt, und vielleicht sollte ich das aber doch mal hören, die haben ja so nett geplaudert, die Herrschaften hier im Radio. Welchen Band würden Sie einem Asterix-Neuling zuerst empfehlen und warum, Herr Mütz?
Ja, also meine Frau konnte mit Asterix gar nichts anfangen. Also wir kennen uns seit 6 Jahren. Sie hat das schon mitbekommen, dass ich da irgendwas Merkwürdiges mache. Aber irgendwann ist sie dann mit auf unserer jährlich stattfindenden Fantreffen gegangen, weil es einfach auch sehr lustige Zusammenkünfte sind. Und einer der Anwesenden hat sie dann überredet, sich doch mal ein Asterix-Band näher anzugucken, was ich jahrelang versucht habe, hat nicht funktioniert. Er hat es geschafft und er hat ihr dann Asterix bei den Briten empfohlen, weil es eben eine sehr schöne Persiflage ist auf das britische Dasein und auf die Begebenheiten auf der Insel, auf das Wetter, auf den Kanaltunnel. Also Asterix bei den Briten. Ich würde auf jeden Fall ein Reiseabenteuer empfehlen, weil da einfach sehr viele Gemeinsamkeiten sind mit dem, was deutsche Touristen auch im Ausland sehen.
Und Sie, Frau Ufer?
Also für mich eindeutig Asterix und Kleopatra. Das ist für mich wirklich die perfekte Groteske. Das ist für mich ein Band der höchste Geschichte mit populärem Humor und aber auch eben filmischer Ironie verbindet. Also das ist ein Band, 1968 kam er ja bei uns raus, der historisch verbürgte Figuren einerseits darstellt, aber diese Comicfigur Kleopatra ganz eindeutig an der realen Elizabeth Taylor angelehnt ist. Also die hat nicht nur eine hübsche Nase, die ist auch absolut hysterisch, in großem emotionalen Ungleichgewicht, könnte man sagen. Und das gefällt mir sagenhaft gut. Da ergeben sich viele, viele lustige Witze. Und es ist auch so ein toller Kulturclash um so ein Bauprojekt herum. Also für mich alles Zutaten, die das zu meinem Lieblingsband machen.
Über die vielen, vielen Dinge, die wir auch noch hätten sprechen können, wenn wir jetzt noch die Zeit hätten, ist zum Beispiel auch die Akkuratesse beim Zeichnen und Darstellen der Artikel, nicht nur der Zitate, sondern auch der Bauwerke und der Gebräuche und Sitten. Garum jetzt im neuen Band, vielleicht auch mal eine Empfehlung für die Küche, vergorenen Fischsud, die Spaghetti gießen, wer weiß, wozu es gut ist. Herr Jürgen, welchen Band würden Sie denn einem Einsteiger empfehlen?
Mein Liebling ist eigentlich der Asterix im Avernaland, weil ich da wohne. Und das empfehle ich immer jedem, der Zentralfrankreich besuchen will. Das ist die ideale Einführung, um das Land da zu besichtigen.
In der Auvergne, also man nimmt sich die Schweiz, Genf und dann irgendwie noch ein Stückchen nach links und dann kommt man zu Ihnen.
Genau. Und wenn man dann feststellt, dass diese Geschäfte für Weine und Kohlen gibt es da tatsächlich und so weiter, dann, ich musste wirklich, als ich da hingezogen war, das erste Mal so Heizöl bestellen musste. Ich nahm die gelben Seiten, habe da laut gelacht. Meine Frau kam an. Was ist los? Ich sagte, Wein und Kohl, das gibt's hier wirklich.
Ich erinnere mich an ein Interview mit, ich glaube, das war noch mit Ferry und Konrad, wo die ein bisschen geklagt haben, dass es immer mühsamer wird, Länder zu finden, wo Asterix noch nicht war. Jetzt mit Fab Caro ist es also Asterix in Lusitanien. Und Ihr Tipp, Herr Jürgen, wo geht's als nächstes hin? Vielleicht mal Homeoffice und noch eine ordentliche Klopperei im Dorf, die diesmal leider fehlt? Oder vielleicht ein anderes Reiseziel? Was tippen Sie? Oder unterliegt das der Schweigepflicht?
Also es gibt natürlich immer die Abfolge, dass immer ein Band spielt im Dorf und in dem nächsten Band gehen sie dann auf Reisen. Aber erstens wissen die Autoren es selber noch nicht. Wir haben mal drüber gesprochen. Sie meinen, es gibt ja noch einige Länder, die man besuchen könnte. War noch nicht in Holland, in
Österreich
zum Beispiel. Mhm. Wir haben auch darüber gesprochen, Deutschland wäre eigentlich ganz gut, weil
absolut.
Fab Caro meinte auch eigentlich, also es gibt Asterix bei den Goten, aber eigentlich war es keine Reise nach Deutschland. Es ging darum, den Militarismus generell eigentlich zu desavouieren, sich darüber lustig zu machen.
Die Goten sprachen alle in Frakturbuchstaben, ja.
Ja, und es geht also nur um Militarismus. Das war natürlich kurz nach dem Krieg, Zweiten Weltkrieg, war das noch vielleicht ganz einsichtig, aber für sie sagen selber, eigentlich fehlt auch noch mal ein Band Asterix bei den Germanen.
Ja, definitiv.
Das wäre auch mal eine Möglichkeit. Also es gibt noch einige Länder, ja. Obwohl, also Goscinny, der meinte mal in einem Interview, das muss wohl ein Land sein, das auch irgendwie was hergibt. Und also wenn ich jetzt, meinte er, Asterix und Obelix nach Bulgarien schicken würde, dann wäre da sehr viel die Rede von Joghurt, weil das ist ungefähr das Einzige, was ich mit diesem Land verbinde. Also es muss schon irgendwie etwas sein, was im Bewusstsein der Leute, so Assoziationen weckt.
Klaus Jürgen, Übersetzer der Asterix-Bände, Marco Mütz, Fan und Betreiber des Online-Lexikons comedix.de und Gesa Ufer, Kulturjournalistin. Wir diskutierten zum Titel Beim Teutates, was macht Asterix so beliebt? Der neue Band Asterix in Lusitanien, der ist ja heute in den Handel gekommen. Die Gesprächsleitung hatte Thomas Ihm und Ihnen dreien herzlichen Dank für diese Diskussion.